Dann muss ich jetzt schon lachen. Bernd, dass es dich noch gibt.
Ja.
Dass es dich noch gibt, ist so schön. Ich sag's dir. Ja.
Ich kann's kaum fassen, Rainer. Ich habe ewig nichts mehr von dir gehört.
Na, Wahnsinn. Jetzt, mir geht's ja gleich. Aber dafür müssen wir jetzt umso mehr viele Themen besprechen. Wie es dir geht, was ist überhaupt los? Dreht sich die Erde überhaupt noch? Ist sie vielleicht mittlerweile eine Scheibe geworden? Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja. Ich habe keine Ahnung. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dich total vermisst. Also das war Wahnsinn.
Ja.
Also, wie konntest du mir das antun?
Ja, mir geht auch gerade eine Gänsehaut über den Rücken, wenn ich mit dir so rede. Weil das ist schon ein bisschen so eine gewisse Regelmäßigkeit hat das schon gehabt. Und jetzt starten wir ein wenig diese Regelmäßigkeit. Vielleicht für die Zuhörer nicht ganz verständlich. Ja, wir haben heuer nicht die Regelmäßigkeit zusammengebracht, um uns alle zwei Wochen zum Beispiel auszutauschen und so weiter. Dann gab es viele Anfragen, gell Bernd, per Mail.
Ja.
Wahnsinnig viele Anfragen, warum und weshalb und so weiter. Und dann haben wir uns gedacht, wenn der Drang so groß ist, der Leute uns hören zu wollen, dann müssen wir gerade deswegen, weil es steht jetzt ja bald was bevor, im sozusagen Höhepunkt des Winters, dann müssen wir wieder mal sprechen mit zwar.
Ja, da müssen wir reagieren. Der Druck war zu groß.
Der war zu groß. Ich bin ehrlich gesagt, habe dem Druck nicht standhalten können. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes in die Knie gegangen.
Ja, erdrückt.
In diesem Sinne, Bernd, jetzt sag einmal, wie geht's dir so? Was machst du so? Schaut's aus.
Also mir geht's gut, ich bin total zufrieden. Ich freue mich jetzt, dass ich dich wieder hier am Telefon habe, weil ich dachte schon, Wien gibt es nicht mehr, ist von der Außenwelt abgeschnitten. Ja, du bist im Weihnachtstrubel total verloren gegangen.
Ja.
Immer wieder mal ein bisschen was bei den sozialen Netzwerken gesehen, gehört, erfahren über dich. Und dann wusste ich, Mensch, es geht dir gut. Und das gibt mir dann auch ein sehr gutes Gefühl, dass es weitergehen kann. Und das Schladming ja bald bevorsteht. Ich bin ja schon so ein bisschen in der Vorbereitungsphase. Ja, habe mir ja schon wieder so ein paar Sachen zurechtgelegt. Und ja, jetzt freue ich mich und würde auch gerne wissen, wie geht es dir? Was hast du gemacht? Wie ist es um deine Gesundheit und vor allen Dingen um deine Weihnachtsbäume bestellt?
Ja, da sprichst du gleich das Richtigste an. Ja, mir geht's gut. Man hört es gleich an der Stimme. Die Stimme hat sich nicht verändert. Mir geht's gut. Ich lass mir nichts abgehen. Bin fleißig am Werken in meinem Alltag. Und apropos Weihnachtsbaum, heuer, wir hatten ja schon mal das Thema, heuer habe ich ein Megaschnäppchen gemacht. Megaschnäppchen. Weil ich habe mir gedacht, ich muss da mehr verhandeln. Man muss bei einem Weihnachtsbaum-Einkauf mehr verhandeln, brutaler verhandeln. Das hat mir allerdings 3 Anläufe gekostet. Normal geht man, ich weiß nicht, wie du das machst, aber normal fährt man einen Weihnachtsbaum kaufen, einmal hin, dann schaut man an, dann hat man meistens eine größere Auswahl und einer wird schon passen. Ja, das war in meinem Fall nicht so. 3 Anläufe habe ich gebraucht, bei 3 unterschiedlichen Anbietern, aber letztlich habe ich dann ein Schnäppchen gemacht, habe um 75 Euro einen 2,50 Meter Baum bekommen, sehr dicht, ja, sehr schön, und habe mir noch einen kleinen Minibaum für die Tochter dazu verhandelt.
Oh, wie groß ist der Minibaum?
Der Minibaum war aber, in Zentimeter würde ich schätzen, 45.
Oh, das ist wirklich mini.
Ja, also es ist
ein Bäumchen.
Ein Bäumchen, ja. Also könnte auch als Strauß durchgehen oder so. Strauch. Ja.
Genau.
Aber der Verkäufer wollte am Anfang nicht verhandeln über den Baum, wollte Zusatz verlangen. Also ich wollte so ein One-Package machen.
Mhm.
Und dann habe ich ihm aber klar gemacht, dass bei dem kleinen Baum auf der einen Seite der Baum etwas flach ist und sozusagen nicht unbedingt der schönste ist. Ja? Bei uns sagt man, dann ist es ein Krankel.
Mhm.
Krankel?
Mhm.
Hast du das in deinem Wörterbuch gefunden, Krankel?
Krankel gibt es ja mehrere. Es gibt ja Hans Krankel.
Richtig.
Und das gibt ja,
richtig.
Es gibt ja auch den Held von Cordoba. Und aber Krankel habe ich im Wapplerbuch natürlich gefunden, ja. Ich habe sie ja immer dabei.
Ja, du hast sie immer dabei. Also wenn ein schier Baum ist, einfach ein Krankel, ja, so. Und habe ihm das dann erklärt und dann hat er nachgegeben und dann habe ich dieses Schnäppchen sozusagen gemacht. Toll.
Das freut mich. Das freut mich sehr. Schnäppchen, das ist ja eine große Stärke von dir.
Ja.
Und da müssen wir ja auch weiter dranbleiben, ne? Dass man dieses Schnäppchen wiederkriegt. Das ist ja wichtig. Du bist ja ein Schnäppchenjäger.
Ja, absolut. Ich muss beim Schnäppchen immer sozusagen auf der Hut sein, weil die Welt wird ja nicht billiger. Das ist aber ein Wahnsinn.
Mhm.
Ja?
Schaust du eigentlich noch Skirennen? Also nebenbei so gefragt? Natürlich. Oder sagst du, Mensch, oder man gewinnt eh jedes Rennen, dann lasse ich es?
Ganz das Gegenteil. Mich fasziniert, das, was momentan sich abspielt im Weltcup, immer mehr. Weil das fasziniert mich, wie nach Marcel Hirscher ein Neuer es schafft, wieder in diese Seriensiege hineinzufinden, die Stabilität zu haben und wo man alle geglaubt haben, so wird es nie wieder geben. Und jetzt ist ein Neuer da und der macht das in einer Art und Weise, dass man die Botschen auszieht. Also ich bin mehr vom Fernseher denn je.
Okay, auch aus österreichischer Sicht. Also ich meine, schaust du, wer da rankommen kann, wie das sich so entwickelt vielleicht ein bisschen, ob da überhaupt eine Chance hat? Ich meine, jetzt ist natürlich eine Situation eingetreten, dadurch, dass sich Marco Schwarz verletzt hat, dass der Gesamtweltcup eigentlich schon entschieden ist, der Riesenslalom-Weltcup ist auch entschieden. Jetzt geht es ja eigentlich nur darum, wie viele Siege schafft er hintereinander oder wie nah kommt ihm die Konkurrenz?
Ja, natürlich. Marco Schwarz hat, das ist natürlich ein, zuerst war es ein lachendes Auge, jetzt ist es mittlerweile ein weinendes Auge. Es war extrem interessant zu beobachten, wie der plötzlich über mehrere Disziplinen, so nach dem Motto Self-Fulfilling Prophecy, der Annäherung an den Gesamtweltcup einfach mitgemacht hat. Weil das ist ja nicht einfach. Ich kann ja nicht zum Beispiel, in deinem Fall wäre es eine Ausnahme, aber selbst bei dir würdest du an deine Grenzen stoßen, wenn ich zu dir sage, so Bernd, ab morgen fahrst du im Gesamtweltcup vorne mit.
Ja.
Ja.
Dann wäre machbar.
Du hast natürlich auch viele Termine, deswegen geht sich das bei dir terminlich nicht so ganz aus. Aber es wäre machbar, ja. Und aber überspitzt gesagt, bei Marco Schwarz, der kam ja einmal so als Slalomfahrer um die Ecke. Und dann hat er sich so als Slalomfahrer etabliert, hat dann auch die Kugel geholt im Slalom, dann kam plötzlich der Riesendorlauf dazu und scheinbar war es so, trotzdem, dass er sich zwischenzeitlich auch verletzt hat, da muss man aufpassen, er hatte nicht jetzt die letzte aktuelle Verletzung, ist ja nicht die einzige, sondern er hatte schon einmal eine schwere Verletzung gehabt, ein Kreuzbandriss auf der anderen Seite vom Knie. Also auf das andere Knie, nicht auf,
so
auf
ist es,
ja. Ja. Das müssen wir jetzt aufpassen, ja. Am anderen Knie. Und deswegen sage ich, ist es so, alles ging eigentlich nach Plan, was auch mich wahnsinnig fasziniert hat, denn das ist ja kein Wunschkonzert, der Skisport. Du kannst nicht sagen, jetzt nehme ich eine Disziplin dazu, patsch, dann werde ich Podestfahrer oder Siegfahrer. Nächste Disziplin und es geht schon weiter. Auch das hat mich wahnsinnig fasziniert und doch musste ich in meinem Inneren eine immer größer werdende Frage hat sich mir aufgetan, wann wird er denn da an die Grenzen stoßen? Und in dem Moment, wo ich mir die Frage gestellt habe, war die Grenze schon da.
Also bist du quasi ein Orakel, also ein inneres Orakel.
Meine Erfahrung im Weltcup und die genaue Beobachtung in den Gesichtern der Leute und auch mit vielen Gesprächen mit meinem Netzwerk hat mir schon, wenn ich das so sagen soll, und das möchte ich auch sehr kritisch bewusst sagen, dieses Bormio-Thema, wo sich der Marco Schwarz verletzt hat, das habe ich schwer schon im Vorfeld hinterfragt.
Also hat das so viel sich zugemutet?
Schau, das ist immer, danach ist man immer gescheiter, aber ich dachte fix, er wird Bormio auslassen. Bormio ist einer der schwierigsten Abfahrten der Welt, wirklich, da gibt es ja noch ganz wenige, also viele Abfahrten sind gut fahrbar, die kann ich steuern, da kann ich als Nicht-Abfahrer auch mal was rausnehmen, etc. Aber Bormio ist etwas, da gibt es gewisse Passagen, da kann ich nichts rausnehmen. Weil rausnehmen ist noch gefährlicher. Und dann noch dazu, dass der Monat Jänner ja ein Slalom-Monat ist, erfahrungsgemäß, wo der Marco Schwarz seine Stärken hat. Da dachte ich mir, er wird sich wohl in den Weihnachtsferien ein bisschen entspannen, Zeit mit der Familie ein bisschen mehr verbringen, gut aufbauen für den so wichtigen Jänner. Hat aber nicht gemacht, ist gleich wohl nach zwei Tagen Pause, 23, 24 zu Hause, dann ist er gleich weitergefahren. Ich glaube, er dachte, er wird diesen Schwung mitnehmen, aber ja, leider ist es dann passiert, dass er sich eben schwer verletzt hat.
Ja, und das ist natürlich eine ganz bittere Situation, weil jetzt ist eigentlich langweilig fast, also in Anführungszeichen langweilig, ja, weil ja nun Marco Odermatt keiner das Wasser reichen kann. Ja. Wo siehst du die Ansatzpunkte, sagen wir mal, um ihn annähernd ein bisschen in Gefahr bringen zu können. Gibt es da überhaupt einen? Ich meine, wir haben jetzt Adelboden erlebt, da ist jetzt ein Kilde auf einmal Zweiter. Andere fahren ja auch super, ja, und dann kommt der Odermatt und haut den und brennt den nochmal eine Sekunde drüber. Siehst du überhaupt ansatzweise irgendeinen?
Ja, eine Person kann den Marco Odermatt schlagen, nämlich Marco Odermatt. Mhm. Also nur er selber. Mhm. Er kommt von Glück reden, dass es ja, nicht solche brutalen Typen gibt wie dich zum Beispiel.
Ja, das ist klar.
Ja, das ist unmenschlich. Das ist natürlich ein Glück. Das ist ein Glück. Aber ehrlich gesagt kann er sich nur selber schlagen, weil er muss gesund, wenn er gesund bleibt, ist er in einer, er darf auch nicht überpacen, ja. Aber was ich bei Marco Odermatt eben auch so bewundere, ist, er hat immer auch, das war auch bei Marcel Hirscher so, ein gesundes Maß an Demut ist dabei. Wie oft ist er denn heuer schon Zweiter geworden mit ein paar Hundertstel nur Rückstand? Und er hat das aufgenommen, wie wenn es okay wäre. Er hat aber nicht damit sich plötzlich ärgern anfangen und sich brüskiert über schon wieder 200 etc., sondern er hat da sehr, sehr gute Miene immer gezeigt. Obwohl er seinem Abfahrtssieg so knapp immer vorbeigeschrammt ist mit 100 dort, 200 da. Er macht weiter, er hat Spaß und er hält auch diesen Druck in Adelboden wo, vor eigenem Publikum. Da ist er förmlich noch stärker. Also das gefällt ihm, also der Druck, den er hat, den liebt er. Er ist auch ein bisschen ein Inszenierer im Zielraum, er geht raus aus sich, er kann das sehr gut machen und er ist natürlich körperlich in einer Verfassung, dass es unglaublich ist. Muss da mal genau schauen, wenn er unten den Rennanzug, wenn er den Rennanzug unten vom Oberkörper auszieht, dann muss man mal genau hinschauen.
Also erinnert mich auch ein bisschen an dich, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt so, ja, diese Breite ist so eine Mischung aus Schönfelder und Schwarzenegger eigentlich. Ne?
Ja, bei mir war es schon so, das muss man fairerweise sagen, wenn ich mich unten entkleidet habe, dann war aber aus im Zielraum. Dann war aus. Ja. Und das hat mich wahrscheinlich dazu bewogen, dass ich mich ja, wie man weiß, des Öfteren auch dann mehr entkleidet habe.
Ja, ja, das war ja...
Also, genau, weil der Jahrestag jährt sich bald. Weißt du das?
Ich wollte ganz vorsichtig darauf zu sprechen kommen. ja, genau. Ja. Nur ein nackter Schönfelder ist ein überragender Schönfelder.
Ja, richtig, ja? Richtig. Ja. Genau so ist es, ja. Aber ja, das ist sehr, sehr toll, was der Bursche da abliefert. Das ist auch das Material. Schau, ich möchte das auch mit Material sagen. Da kommen Skifirmen daher, die haben ein Package. Wie sie alle heißen. Schuh, Bindung, Platte, ein System. Man arbeitet an einem System. Er kommt daher mit völlig einer zusammengewürfelten Partie. Mhm. Also, Ski, Stöckli, Bindung, fährt da, glaube ich, die Atomic-Bindung, Atomic-Salomon-Bindung, Schuh-Salomon. Mhm. Das sind drei unterschiedliche Produkte von drei unterschiedlichen Herstellern. Okay, jetzt kann man sagen, Bindung ist gleich wie der Schuh, aber trotzdem, es ist nicht ein durchgängiges System, was die anderen haben. Und das ist für mich aus der Materialsicht ein Wahnsinn, wie er das Material abstimmen kann. Zumal ja das nicht aus einem Guss ist, aus einer Firmenguss. Und Material wie im Weltcup ist alles. Ist alles. Wir beide wissen das, weil es war heute nicht selbstverständlich, dass wir da über unsere Mikrofonwelt da eine Verbindung aufgebaut haben.
Absolut, weil da wären wir fast am Material gescheitert. Ja, aber dank deiner spitzfindigen Art und deiner unglaublichen technischen Fähigkeiten, die du hast, die sind ja Wahnsinn eigentlich. Ne? Ich möchte das mal den Leuten auch mal sagen draußen. Deine filigranen Hände sind natürlich jederzeit in der Lage, diesen Computer in eine Richtung zu treiben, die der Computer vorher, glaube ich, gar nicht gedacht hätte, dass er jeweils so weit gehen könnte.
Vollkommen richtig. Ich habe jetzt noch ein Fenster offen, wo steht Warning. Ich lasse das aber so stehen, weil in dem Moment, wo wir reden und uns hören, reicht mir das. Wenn ich da jetzt nochmal draufdrücke, dann befürchte ich Schlimmes. Das mache ich nicht.
Dann zerstört sich der Computer von selbst.
Ja, richtig, richtig. Das reicht. Dreimal klicken, also das kann ich schon. Da bin ich schon brutal stark.
Ja. Apropos dreimal klicken. Jetzt klickt es dreimal, dann ist schon wieder Schladming. Ja? Jetzt kommt Wengen, dann kommt Kitzbühel und dann kommt das Saison-Highlight Schladming. Was erwartest du eigentlich jetzt in den nächsten Wochen? Was erwartest du von Wengen, vielleicht von Kitzbühel?
Naja, ich hoffe einmal erstens auf schöne Rennen. Das ist so die schönste Zeit im Jahr. Ein bisschen frisch angezuckert die Berge vielleicht, dann ein wunderschönes Wetter, dann geht das Herz auf. Unfallfrei soll es alles bleiben. Und dann, sportlich gesehen, sage ich einmal, wird das sehr spannend, ob denn, also auf den Odermatt bezogen bin ich gespannt, ob er nicht jetzt mit diesem Rückenwind diese Freiheit, die er hat, dass er da nur an seine eigenen Leistungsgrenzen gehen kann, ob er da jetzt sozusagen auch in der Abfahrt zulegt und wir werden in Schlamming reden, jetzt hat der Kitzbühel und Wengen gewonnen. Das traue ich jederzeit zu. Jederzeit zu. Ich hoffe aus österreichischer Sicht, dass wir da jetzt endlich einmal ein bisschen dagegen halten. Es kann ja nicht sein, dass der Schweizer alle einpaniert. Das gibt es ja nicht. Mhm. Ich möchte auch dir anraten, deinen deutschen Kollegen wahnsinnig zu motivieren. Die müssen noch ein bisschen was dagegen haben.
Ja, die sind ja total heiß. Also die glühen jetzt auch. Die müssen jetzt auch ein bisschen liefern, habe ich jetzt gehört. Ja. Weil die Ergebnisse nicht so waren, wie man sich das vorgestellt hat. Also gerade bei der Abfahrtsmannschaft, da ist noch viel Luft nach oben. Ja. Und die sind natürlich auch im Kitzbühel immer mit dem Wissen, wir haben da ja schon gewonnen, wir können da gewinnen, Thomas Dresen, wenn er dann hoffentlich gesund ist. Also da hoffe ich jetzt auch, dass sich richtig was tut, dass Pitch-Patch macht und die mal richtig mitmischen. Ja, weil Skifahren können die ja.
Ja, gerade Kitzbühel ist ja meistens jedes Jahr, also Kitzbühel ist zwar schwierig und so weiter, es sind auch immer sehr bekannte Namen oben, aber Kitzbühel hat doch immer wieder Platz für Mini-Überraschungen oder gesamte Überraschungen gehabt. Das wissen wir ja, also sowohl Slalom als auch die Abfahrt. Dort gibt es Raum für viel, viel mehr Konkurrenz als vielleicht bei anderen Rennen. Ja, das ist schon cool. Das freue ich mich sehr. Würde mich sehr freuen, wenn es am Podest eine deutsch-österreichische Nicht-Schweizer Beteiligung.
Ja, das ist jetzt fast ein bisschen viel Schweiz, gell?
Es ist schon passt sehr viel, ja. Saison hat ja gut angefangen für uns Österreicher, weil diese Rennen viel abgesagt worden sind. Dann haben wir nur Slalom gehabt. Im Slalom sind wir ja bekanntlich, da sind wir schon sehr stark, obwohl der Marco Schwarz ausgefallen ist, aber Slalom sind wir sehr stark. Und in den anderen Disziplinen, sage ich mal, da müssen wir schauen, dass man neue Gesichter kriegt. Jetzt hat es in Österreich gerade den Raschner gegeben, der da einmal das Podest erklungen hat. Das ist sehr gut. Aber wenn man so schaut über alle Nationen hinweg, ist es halt so, dass bei vielen Nationen immer wieder wie von alleine, ich will das nicht sagen, wie Ameisen oder so. Soll ja nicht wirken wie ein Schadstoff. Ja? Aber es kommen immer wieder neue Gesichter daher, wo ich denke, das gibt es ja nicht, wo kommen denn die daher? Ganz junge Leute, neues Gesicht, hat zwei, drei Jahre sozusagen Zeit, sich da heranzuwagen an die Weltspitze und dann plötzlich sind sie konstante Podest- und Siegfahrer. Norwegen ist stark.
Ja, Norweger sind wahnsinnig stark.
Ja, und bei den Schweizer sind sowieso momentan sehr stark über alle Disziplinen hinweg, geschlossen sehr stark. Und da müssen wir Österreich halt schon auch schauen, das war bei uns früher auch so der Fall. Da sind wir jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber ich glaube, die Leute arbeiten schon an dem.
Ich finde auch, dass es ein paar dabei sind, die jetzt wirklich überrascht haben. Ja, gerade Franzosen, also Sarah Sammann abgesehen. Also da gibt es einen jungen Slalomfahrer, Ongeno. Und Schweden kommt, Ack Schwarz, von dem man sich Wunderdinge erzählt, wenn er jemals ins Ziel kommt vielleicht. Und da gibt es jetzt wirklich viele Junge und mittendrin, innerhalb dieser jungen, angreifenden, wilden, wie es immer so schön heißt, dein ehemaliger Zimmerkollege. Der ist
Da, da.
Ich liebe ihn mittlerweile.
Der Manuel Feller, ja. Ja, ich bin persönlich sehr stolz, dass das so funktioniert, dass meine Erziehung im Zimmer wirkt.
Ja, war ja für ihn eigentlich eine schwere Kindheit.
Schwere Kindheit. Hat er zwischenzeitlich auch ein bisschen gebraucht. Aber jetzt wirkt halt diese starke Erziehung von mir, der Einfluss wirkt jetzt nach. Aber nein, der macht sich gut, der hat eine gute Balance gefunden. Ich glaube, dass er Vater geworden ist, das hat ihm ein bisschen gut getan, ist ein bisschen geerdeter. Es haut nicht bei jedem zweiten Rennen den völligen Wahnsinn raus, was ja bei ihm die größte Gefahr ist, dass er überpowert, dass er dann mit Risiko, mit Brachialgewalt sozusagen etwas erzwingen möchte. Hat sich da gut im Griff, muss natürlich aufpassen auf seinen Körper. Er hat ja gesagt, dass er im Riesenslalom die Belastung für seinen Rücken sicher stärker ist als im Slalom. Er konzentriert sich deswegen ein bisschen mehr auf Slalom. Völlig richtig. Man muss das machen, was mein Körper und was meine Rahmenbedingungen hergeben. Und ich kann noch nicht durch dem streben, wo ich sage, ich bin eh am Limit. Ja, ja, das macht er brav. Ist er im Slalom momentan weit voraus als Führender mit dem roten Trikot unterwegs.
Ja, weit. Ja.
Ich glaube, das ist überhaupt Premiere. Der war noch nie Führender im Slalom-Weltcup.
Ja, aber er macht das natürlich auch sensationell und er hat die Fans jetzt auf seiner Seite. Er trällert das Vogelisi-Lied in Adelboden. Er ist im Hotel am Fenster schon, stellt er sich hin, macht ein Video und singt sich schon warm sozusagen. Also das ist schon mega cool. Ne? Und da stehen dann irgendwie noch 4.000, 5.000 Leute im Zielraum und singen mit dem gemeinsam. Das ist Wahnsinn. Das ist Gänsehaut pur.
Das ist super, dass es so Menschen gibt, die auch ein bisschen aus dem, was machen, ihre Emotionen freien Lauf lassen und nicht die Ski zusammenpacken, beim Zielraum rausgehen mit maximal einem Interview und dann beim nächsten Rennen wieder auftauchen. Sport ist Entertainment, das gehört dazu.
Ja, das weiß ja keiner besser als du, muss man auch sagen. Ja.
Du auch. Also wir beide. Ja. Wir beide leben von der Unterhaltung.
Genau.
Als Konsument und auch anders.
Ja, absolut. Und deswegen freue ich mich auch schon so auf Schladming. Die haben ja dieses Mal zwei Rennen.
Ja.
Das ist natürlich komplett out of space, muss man auch mal sagen. Erst Riesenslalom, dann Slalom. Wie findest du dieses Doppelpacker, diesen Doppelwopper, Doppelwappler?
Ja, ich finde das super. Aber mir geht es gar nicht so sehr um die Rennen. Ich finde einfach, dass ich noch mehr Zeit habe, mit dir Zeit zu verbringen.
Ja.
Ja, also das wird toll werden. Wir haben die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Disziplinen auch zu begutachten, mit sicher durchwegs auch unterschiedlichen Akteuren. Das freut mich sehr und würde mich nicht wundern, wenn das in Zeiten wie diesen vielleicht sogar zu einem Evergreen sein wird, seitens des Weltcup-Programms. Dass man sagt, lassen wir doch Schlamming den Slalom und den Riesenslalom so wie es ist, weil es gut funktioniert. Weil es für die Läufer natürlich und auch für uns eine Wahnsinnsstimmung ist. Ich meine, ein Night Race ist nun mal etwas ganz, ganz Besonderes.
Und besonders Schladming, ne? Also jetzt wird man ja im Slalom auch natürlich wieder so ein kleines deutsch-österreichisches Duell haben. Feller, Strasser, das ist ja, das bahnt sich ja so ein bisschen an. Ja, da sind noch ein paar andere dabei. Im Riesenslalom ist natürlich dann wieder die Odi-Show mit internationaler Beteiligung. Also das kann schon spektakulär sein, ne?
Ich glaube, dass das gut ist, dass der Strasser jetzt scheint in die Gänge zu kommen. Der Adelboden, das war schon sehr gut. Der ist ja auch sehr schnell. Er liebt Schladming. Ja. Da hat er, glaube ich, schon mal gewonnen. Gell?
Absolut.
Da wirst du, deine Statistiken werden das sofort mir sagen, wenn ich was Falsches sage.
Absolut.
Das liegt ihm. Er mag steile Hänge. Er mag es, wenn es ein bisschen schwierig ist, wenn es zum Kämpfen ist, als wenn es so leichter dahin geht. Und in Adelboden hat er schon gezeigt, dass er da voll vorn mitmischt. Das war ja nur mal eine Hundertstelpartie auf Stockerl. Ja, muss man auch fairerweise sagen. Bis hin zum Sieg, ich weiß nicht, der war insgesamt war er nicht weit hinten. Was war er hinten? Zwei Zehntel, drei Zehntel?
Drei, vier Zehntel vielleicht, ja.
Das ist nix. Und der ist heiß, weil der weiß ganz genau, ich will nicht sagen, wieder gut machen, aber wenn man so nahe am Sieg riecht, wenn man den Sieg riechen kann, ja, dann ist man heiß. Dann ist man heiß. Ist natürlich für jene bitter, die den Sieg nicht mehr sehen.
Genau. Ja. Die ihn weder riechen noch spüren können.
Ja, weil wenn du vom ersten Durchgang ausgeschieden oder nicht qualifiziert heimfährst, dann weißt du nicht mehr einmal, was da los ist. Fährst heim, weißt nicht einmal, dass da ein Rennen war oder wie. Aber ja, so nahe zu riechen, das macht Spaß, das motiviert, da willst du im Training nochmal zulegen und so weiter. Habe ich stark auf der Rechnung, dass der da podestmäßig bei den Klassikern jetzt da ganz vorne mitmischen wird.
Ja, können seine Wochen werden. Also das ist jetzt wirklich sehr interessant, wie er sich da auch stabilisiert hat, wie man merkt, er will jetzt unbedingt, ja. Das hat ihn richtig geärgert, der vierte Platz.
Ja, richtig.
Weil
ja.
Er natürlich genau wusste, also du hast oben ein bisschen was liegen lassen, unten ein bisschen was liegen lassen, Steilhang zweimal brillant gefahren. Ja.
Ja.
Und dann weißt du natürlich, Mensch, hier hättest jetzt einmal weniger atmen und du bist ganz vorne.
Ja, genau so ist es, genau so ist es. Der weiß ja ganz genau, wo er was liegen lassen hat, wo seine Fähigkeiten sind. Und wenn der ins Ziel kommt und denkt, ha Gott, zack, das waren jetzt zwar teilweise gute Läufe, aber im Gesamt zwei Läufe, die ich sage, ja, da war noch viel drin gewesen und dann sieht er drei Zehntel, ist er noch hinten oder vier, dann ist das ärgerlich. Mhm. Furchtbar ärgerlich. Aber es geht dann auch noch nicht anders, das muss man auch fairerweise sagen. Ja.
Jetzt müssen wir aber was anderes sprechen, Rainer, weil das ist natürlich auch dein Thema, zwischenmenschliche Beziehungen.
Ja.
Ich lese viele Sachen, was im österreichischen Skiverband gerade so passiert oder passiert ist.
Ja, ja, richtig.
Da gibt es ja teaminterne, sagen wir mal, Beziehungen. Wie stehst du zu diesem Thema? Also gerade, ich glaube, Franzi Gritsch war es. Jetzt haben wir Stefanie Venier, ja, mit einem Teamkollegen, die da zusammen ist. Wie siehst du das von außen? Ich meine, das das sind junge Leute, warum nicht? Aber das ist ja, wie ist das Team intern zu bewerten?
Ja, das ist etwas, was auf, das ist eine feine Klinge, muss man da wählen, um das zu lösen. Eine feine Klinge. Da muss ich schon wieder aufpassen, was ich sage. Ja. Aber ich sage, die Liebe ist ja was Schönes, Bernd.
Ja.
Also an unserer beider Beispiel sieht man doch, wie schön das ist. Ja. Wenn man sich mag, wenn man sich verträgt, ja. Und wenn es dann aber zwischenmenschlich, zwischen Mandl und Weibel ein bisschen ernster wird, dann ist natürlich nicht immer, sind alle damit einverstanden. Ja, sag ich mal. Und das ist natürlich dann in einem gewissen Bereich in Schach zu halten. Die Protagonisten, die Betroffenen, wenn du schon sagst, die Liebenden, ja, die müssen halt schauen, dass sie dann auch die Leistung bringen. Die bewegen sich dort auf einem brutalen Glatteis. Weil wenn man unter Beobachtung steht, weil man was macht, was vielleicht nicht alle so gern sehen oder was nicht optimal ist für die Gruppe, dann muss man liefern, um das zu bestätigen. Ja. Und das liegt in jedem selber bei der Hand. Aber bei der Franzi Gritsch, sage ich mal, hat das nicht unbedingt, ich habe auch das sehr, sehr genau beobachtet, das hat nicht unbedingt für einen Bremsfaktor bei ihr gesorgt. Also die entwickelt sich brav weiter, das passt schon so. Ja. Vielleicht braucht die eine oder andere Person, wenn man jetzt Franzi Gritsch, Stefanie Venier redet, vielleicht brauchen sie diesen zusätzlichen Druck, na jetzt muss ich aber liefern, weil sonst haben wir ein anderes Thema. Vielleicht brauchen sie diesen letzten Pfeffer, um dann aus sich rauszugehen und es wird auch mit der Leistung besser sein. Ja. Auf jeden blöd, Fall. Blöd ist, wenn es in eine andere Richtung geht. Das ist natürlich dann ist sehr bitter, weil dann würde ich fast behaupten, steht auch die Liebe am Spiel.
Ja. Das würde ja eigentlich bedeuten, du so als, ich würde mal sagen, fast schon aus einer therapeutischen Sicht von außen betrachtet, wenn es jemals ein funktionierendes Doppelzimmer im Weltcup gegeben hätte, dann müssten eigentlich wir beide zusammen im Zimmer liegen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das haben wir ganz klar, weil das Gefüge, ich meine, wir reden jetzt da von zwischenmenschlichen näheren Beziehungen, aber es ist ja auch die ganze Zimmerpaarung im Weltcup, es hat ja nicht jeder Einzelzimmer, die schlafen ja zusammen, das ist ganz wichtig, wie wir alle wissen, dass der enge Raum in einem Zimmer ganz ein wichtiger Rückziehungsort ist und es ist nicht wurscht, mit wem man sich da zurückzieht, ja. Ich meine, wenn wir zwei in Schlafen in einer Kommentatorenkabine sind, wie viel Platz haben wir denn da? Haben wir nicht viel Platz?
2 Quadratmeter vielleicht?
2 Quadratmeter? Ja, 2 Quadratmeter. Und mir kommt es vor, als wären wir in einem Chalet-Luxus-Ressort.
Ja. 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 Das ist Liebe ohne Körperlichkeit.
Richtig. Und das macht Spaß und ich könnte dort stundenlang sitzen, bis meine Bandscheiben sagen, wird jetzt ständig am Lauf.
Ja. Irgendwann wird es dann auch so ganz leicht zum Thema Iltis TV. Ja,
ja, richtig. Ja. Ja. Ehrlich sagen. Das muss man auch sagen, ja, richtig. Ja. Ja. Aber wir machen die Tür öfters auf. Das
hilft ja nicht. Wir machen die Tür auf, ja.
Ja, wir machen frische Luft. Frische Luft und die Stimmung lassen wir rein. Aber ja, das ist wichtig. Dieses enge Umfeld ist für einen Sportler wichtig. Ich glaube, das ist für jeden wichtig, weil daraus schöpft man Kraft, Motivation und vor allem auch Spaß. Das muss ja auch Gaudi auch sein, bitteschön.
Warst du ein leichter Zimmer mit Bewohner?
Ja, das. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte schon, aber man hat mir dann im Nachhinein gesagt, es war nicht der Fall. Ja. Ich habe das unbewusst offensichtlich viele meiner Zimmerkollegen, ich würde mal vorsichtig sagen, ein bisschen verwirrt. Ja.
Also, wie hast du also das gemacht?
Die Strecke meiner Zimmerkollegen, die es dann leider Gottes nicht an die ganz Spitze des Weltcups geschafft haben, ist doch eine lange. Ja. Und jetzt kann jeder selber davon denken, was er davon haltet. Ja. Ja. Nein, ich bin natürlich, ich bin als Mensch, ich bin sehr extrovertiert, ich bin nicht der Stillste, ich lebe sehr stark mein Herz auf der Zunge und so weiter. Und das ist natürlich für jemanden, der, keine Ahnung, das ganze Jahr über und dann bei den Rennen über bei mir im Zimmer verweilt, das ist sehr kampfvolle Geschichte. Das musst du erst einmal verkraften, den Wahnsinn. Ja. Aber wie du siehst, Manuel Feller, harte Schule, guter Output. Das ist ja. Das ist mein einziger guter Schützling, den ich ausgebracht habe.
Ansonsten führt eine Spur der Verwüstung offensichtlich in dein Zimmer.
Das ist ja alles ein Wahnsinn, ja. Ja, es war schon so, dass ich habe dann mal so hinten nochmal mitbekommen, dass, glaube ich, die Entscheidungsträger, Trainer und Betreuer schon, glaube ich, mal ganz laut dran gedacht hätten oder sehr laut darüber diskutiert haben, wen sie denn mit mir ins Zimmer tun und ob das überhaupt schlau ist, mich überhaupt mit jemandem ins Zimmer zu tun. Mhm. Ja, dafür habe ich aber, das sehe ich mit einem lachenden Auge, das ist, ja, das, damit habe ich kein Problem. Ich habe mich mit meinen Zimmerkollegen immer sehr, sehr gut verstanden. Vielleicht zu gut, Da war der Spaßfaktor immer ganz, ganz weit oben und da muss man halt trotzdem fokussiert bleiben. Spaß und Disziplin schließen einander ja nicht aus.
Nein, und ich meine, wer dich kennt, weiß natürlich auch, dass du bist ja ein Disziplin, also Fanatiker. Ich würde ja fast sagen, das geht so in eine Art Fetisch eigentlich bei dir, ne? Ein Disziplin-Fetisch. Wenn ich sehe, wie du mich ans Mikrofon mehr oder weniger zwingst, ja, also konzentriert und fokussiert zu bleiben oder bei der Besichtigung, ja, wie du mich beobachtest, mit deinen messerscharfen Analysen dann hinterher fast schon filetierst in der Kabine, also.
Ja, du bist da, du bist mir halt ans Herz gewachsen, ich muss ein bisschen aufpassen auf dich, weißt? Du bist ja gerade am Aufstieg, bei dir ist ja noch lange nicht, da geht's erst richtig los.
Ich hab das Gefühl, die einen sagen so, die anderen so.
Ja, ich bin der felsenfester Meinung, du wirst jetzt noch einen Gang raufschalten, jetzt pass auf. Und das werden die Leute spüren. Ja, jetzt, in Schladming heuer, wenn sie spüren. Dass wir haben noch ein paar Gänge, wir sind noch nicht im letzten Gang, das sage ich dir.
Ja, gibt ja Kollegen, die sprechen immer vom Limit, wir müssen jetzt ans Limit gehen. Ja,
genau.
Ist am Limit, voll am Limit.
Ja,
waren wir schon am Limit?
Ah, glaube ich nicht. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Da haben wir noch Spielraum. Wir tasten uns, sage ich mal, vorsichtig ran ans Limit und versuchen so eine Gratwanderung zu machen, knapp unter der Limitgrenze dahin zu schweben. Sag ich mal. Das machen wir.
Ja, das wird
Wir kriegen eh sofort Bescheid, wenn wir drüber sind.
Ja, Leute wissen ja, was ist und würden ja sich sofort melden, wenn es irgendwie sofort komplett out of space ist, ne?
Genau, und ein schönes Geskichten. Na, wie? Jetzt habe ich die E-Mail-Adresse vergessen. Wie ist es?
Doch, war so.
War schon so. At gmail.com. Also schönes Geskichten, also ski@gmail.com, können sich die Leute dann gern melden wieder und sagen, sind wir drüber, sind wir drunter. Sollen wir vielleicht noch zwei Gänge raufschalten? Was oft ist so, dass der Betroffene glaubt, ich bin am Limit, aber er ist weit weg. Das wäre auch blöd.
Ja. Ja, das sind alle diejenigen, die du vorhin schon mal beschrieben hast, die im ersten Durchgang leider den zweiten nicht erreichen.
Ja, genau. Die bekommen augenscheinlich, und der Sport ist in dem Bereich sehr fair, mit, das war entweder der falsche Weg, also falsch abgebogen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder du dachtest, du bist am Limit, aber eigentlich hast du nur deine nächsten zwei Gänge nicht gefunden. Ja, ist ja so.
Ja. Wie sind deine körperlichen Voraussetzungen eigentlich jetzt, wenn ich mal so ganz charmant fragen darf, wie bist du in Form? Muss ich mir Sorgen machen? Bist du übertrainiert? Muss ich jetzt vielleicht an mir noch arbeiten? Sag ich, dass du das mal sagst, pass auf, Mopsi, nochmal 5 Kilo runter. Also wie ist es anzusehen?
Nein, also in ich gehe mal davon aus, dass wir beide den Weihnachtsspeck gerade am Verarbeiten sind.
Ja.
Es war schon heftig zu Weihnachten. Ich habe es mir schon sehr gut gehen lassen. Aber auf der anderen Seite sind ja heuer 2 Rennen in Schladming, also brauche ich auch doppelt so viel Energie.
So. Ja, genau.
Und dementsprechend. Schon mal Reserven. Ja, sicher, aber Reserven aufgebaut. Ja. Das Schlimmste wäre, wenn wir dort sitzen in Schladming und wir haben nichts mehr. Wir sind am letzten Zacken. Das geht nicht. Ja, nein, an und für sich bin ich gut in Form. Es war schon mal besser, aber es war auch schon mal schlechter. Und ich habe noch ein bisschen Zeit bis zu unserem Highlight. Also ich werde mich da gut vorbereiten, die Kanten schärfen, das bitte du auch, gell? Bernd, ganz wichtig heuer. Ja, 68, ja. Also ich würde sagen, heuer steigen wir von 98 Grad, kannst du rück auf 96 Grad gehen. Ja, die Kanten gescheit schleifen, weil ich glaube, es wird heuer etwas glatt werden in Schladming, habe ich so ausgespielt. Okay. Wenn der Winter so weitergeht, wir haben sehr kalt jetzt aktuell, das wird eine Glotzenpartie.
Ja, das glaube ich auch.
gut schleifen, gut vorbereiten. Das Canting auch 1,5 Grad nach außen stellen, aber jetzt genau passen für dich, glaube ich.
Mhm. 1,5 Grad nach außen. Mhm.
Puh, ja. Bei deiner Anatomie müsste das genau passen.
Wie meinst du das? Anatomie? Na, heißt ja, das, natürlich. Der Elefant, wir sind in Gefahr.
Nein. Das ist vielleicht ein technisches Thema. Wir hatten ja immer die Rubrik, was gibt's Neues in der Materialwelt?
Ja.
Was der so.
Ja.
Canting. Für alle, die das nicht wissen, was Canting ist, weil wir gerade angesprochen haben, 1,5 Grad nach außen. Wenn der Skischuh von hinten angeschaut wird, der Skischuh steht nicht ganz gerade da oder sollte nicht gerade dastehen. Er ist immer leicht nach außen geneigt. In der Regel, gibt auch Leute, die nach innen neigen. Das hängt ein bisschen von der Anatomie des Läufers ab. Ja?
Okay.
Einige Läufer haben X-Beinstellung, eine haben gerade Stellung, manche haben vielleicht sogar O-Beinstellung. Ich habe zum Beispiel extreme O-Fiers. Ja? Also an mir wäre auch ein Kicker nicht verloren gegangen.
Ja, also ich habe ja sehr lange Beine, sehr lange und sehr gerade Beine.
Sehr lange. Sehr lange Beine. Du tust dir ja deswegen auch so schwer in die Hocke zu gehen. Unglaublich, ja. Ja, dein Schwerpunkt ist deswegen immer so weit oben, ja. Ja, aber den werden wir, da macht er keine Sorgen, den bringen wir heuer schon oben, den Schwerpunkt.
Ja, das glaube ich auch.
Den bringen wir schon oben. Na, Canting, und das ist etwas, wo ein Schuh hat immer eine neutrale Einstellung. Ich würde sagen, das wird ca. ein halbes Grad oder ein Grad nach außen geneigt sein. Das hat folgenden Vorteil: Wenn man dann auf die Kante steigt, ist der Ski steiler gestellt und hat mehr Grip. Ja, und mit dem Canting wird bei den Skirennläufern auch oft wahnsinnig viel herumgetüftelt, ja. Das Canting kann man einstellen im Knöchelbereich. Jeder, der einen Skischuh schon gesehen hat, außen und innen kann man sozusagen, es gibt so Drehpunkte im Knöchelbereich, wo man den oberen Teil des Skischuhs eben nach außen neigen kann oder eben nach innen. Und da wird halt wahnsinnig viel getüftelt. Das wird aber nicht nur im oberen Bereich gemacht, der Skischuh, sondern auch im unteren, im Sohlenbereich. Ich weiß nicht, ob es wir in einer Sendung schon gemacht, erzählt haben, aber ein Skirennläufer, der auf der Fußsohle des Skischuhs, wo der Skischuh die Bindung berührt. Da gibt es zwei Punkte. Einen vorne unter den Zehen und einen hinten unter der Ferse. Das ist, glaube ich, verständlich, oder Bernd?
Es ist bis jetzt bin ich fasziniert, aber ich bin noch bei dir.
Bist bei dir. Sonst sag Stopp. Ja, und ja. An diesen, das heißt, der Skischuh kommt vorne und hinten an zwei Punkten an der Bindung an. Ja? Und wenn ein Skirennläufer ein Tape, zum Beispiel vorne auf der Innenseite unten auf der Sohle raufpickt, ja, dort wo der Skischuh die Bindungsplatte berührt, also den Bindungsstutzen berührt, dann spürt der das enorm. Ein Tape, da reden wir von einem 0,00 irgendwas Millimeter. Und so wird gefinkelt, das heißt, das sind alles ganz feine im Hundertstel, Zehntel Millimeter Bereich Einstellungen, die der Läufer in der Endausführung, wenn er da in Schladming sehr optimales Material zum Beispiel finden möchte, sofort spürt. Dann lenkt der Ski anders, dann ist das Fahrverhalten anders, dann fühlt er sich mehr wohl oder weniger wohl. Und da kann man sich vorstellen, wenn an so einer Kleinigkeit man so viel Unterschied verspürt, dass es nicht einfach ist, seine 7 Zwetschgen im Materialbereich beieinander zu haben.
Das ist ja Wahnsinn. Also, ja. Wie viel Tape hast du drunter?
Ich habe mittlerweile keines mehr.
Okay.
Bei meinem Tape verbrauche ich jetzt bei meinen Knien und bei den Bandscheiben, dass das alles zusammenhaltet. Bin ja nicht mehr der jüngste Bernd, ja, bitte.
Ja. Ach komm.
Aber noch immer. Saft. Ja, biologisch bin ich noch minderjährig.
Ja.
Ja. Sagt man. Ja. Sagt man. Biologisch minderjährig. Tatsächliches Alter schon pensionsreif.
Ja.
Aber das zeigt ja, aber da bist du auch nicht viel älter biologisch, sage ich dir gleich.
Nein.
Da sind wir beide noch sehr, sehr jung und knackig. Das.
Sehr, sehr jung und knackig, absolut. Ja.
Aber absolut. Ich werde ein bisschen ein Tape mithaben in Schlamming, Bernd. Für dich
da freue ich mich.
Ja. Schauen wir mal, was wir zusammen
bieten. Mund machen dann, glaube ich. Ne? Also,
Du, ein Tape ist so super anwendbar, das geht für alles.
Ja, Wahnsinn.
Das Tape des Lebens. Ja.
Verrückt.
Verrückte Geschichte, Bernd.
Ich freue mich so, dass ich dich wieder gehört habe, Rainer. Also das war jetzt
Ich auch. Ich würde sagen, wir verbleiben so, Bernd. Wir bereiten uns mental, bitte. Mental, körperlich, ernährungstechnisch top auf unser Highlight vor.
Ja.
Damit wir dort dann richtig abliefern.
Da liefern wir richtig ab, ja. Das müssen wir machen.
das wird so sein. In diesem Sinne, Bernd, wünsche ich danke für dieses kurze, für den kurzen Zwischenbericht deinerseits. Ja?
Genau. Ja. Sehr gerne.
Und wir hören uns im Bälde wieder, aber das ist eine Überraschung, glaube ich. Gell?
Das ist eine Überraschung, ja. Dürfen wir nicht
verraten. Das ist eine Überraschung. Die Leute müssen halt dranbleiben. Die es abonniert haben, kriegen sie automatisch. So Fragen, Wünsche, Beschwerden, Anregungen auf schoenisgeskichten@gmail.com. Bin 24 Stunden erreichbar.
Immer auf Sendung.
Immer auf Sendung. Ich hab nur nicht dazu gesagt, welche 24 Stunden.
Danke dir, mein Lieber. Bis bald, gell?
Alles klar, Bernd. Gut, tschüss, wir freuen uns. Ciao.
Ciao, ciao.